Auf Wiederhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Auf Wiederhören. Ich bin Mareike und sitze heute wie gewohnt mit Jan zusammen. Heute haben wir spannende Gäste aus Frankfurt zum digitalen Talk eingeladen. Oh, Jan, wie ist die Lage bei dir?
Ja, die Lage ist relativ entspannt. Ich sitze hier gemütlich bei mir im Homeoffice, remote, trinke schon ein Gläschen Wein zur Podcast-Aufzeichnung. Gehört sich das so? Das haben wir gelernt und das wissen auch unsere fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben heute auf jeden Fall spannende Gäste bei uns. Und zwar einmal aus Frankfurt zugeschaltet und einmal aus Hamburg, damit wir auch wirklich fast alle unsere Kiezcheckerstädte mit an Bord haben für diese digitale Aufzeichnung. Und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Schuhe bzw. Sneaker. Und genauer gesagt, was steckt hinter so ein Paar? Wie nachhaltig kann man Sneaker und Schuhe überhaupt gestalten und produzieren? Und endlich mal, muss man ja schon fast sagen, ein Fashion-Thema. Die größte Rubrik unserer App, die ist ja im Podcast bisher noch so ein bisschen stiefmütterlich gewesen. Das holen wir jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Schublade hervor. Und für dieses Thema könnten wir eigentlich keinen besseren eingeladen haben als ein Teil des Teams von Ekin Footwear. Die haben wir bei uns zu Gast. Die Jungs betreiben gemeinsam, also die beiden Gäste heute betreiben gemeinsam mit ihrem Gründer, dem Noel, eine eigene Schuhmarke und einen eigenen Store mitten in Frankfurt Ostend.
Ja, wir begrüßen heute ganz herzlich den lieben Marek und den lieben Jonas bei uns im Podcast. Hallo, ihr beiden. Ekin Footwear stellt seit 2012 fair hergestellte Schuhe und Sneaker her. Dabei ist jedes Teil handgemacht und aus natürlichen Materialien. Wir freuen uns heute sehr auf eine spannende neue Folge. Hallo, ihr beiden.
Ja, genau. Bereits seit mehreren Wochen seid ihr ja Partner bei der Kiezchecker-App und habt euch registriert und da fanden wir euer Konzept eigentlich direkt von der ersten Minute an oder beziehungsweise auch schon als wir euch entdeckt haben, nicht nur erst als ihr Partner wurdet, so super spannend und wollten unbedingt mehr über euch, über faire Sneaker aus Frankfurt wissen. Aber fangen wir mal, naja, vielleicht nicht ganz vorne an, aber vielleicht etwas weiter vorne an in der Chronologie. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal gerne auch persönlich vorstellen, lieber Jonas, lieber Marek, wer seid ihr? Wie seid ihr persönlich zu Sneakern gekommen? Und ja, was ist so ein bisschen die Story dahinter? Vielleicht Jonas, magst du anfangen?
Gerne, gerne. Ja, ich bin Jonas, ich bin jetzt circa seit 4 Jahren bei Ekin. Komme aus Hamburg, bin damals eher über Zufälle zu Ekin gekommen. Ich kannte den Noel aus früheren Zeiten. Ich habe früher mal bei Lemonade gejobbt, noch in meiner Studizeit. Und daher kannte ich den Noel oder man kannte sich so flüchtig. Und ich war beruflich zwischenzeitlich in Frankfurt und hatte dann da aufgehört und stand so ein bisschen in der Schwebe für mich, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich mache und habe mich dann mit dem Noel mal zusammengesetzt und genau, bin seit 4 Jahren jetzt bei Ekin, bin bei Ekin für den Bereich Operations, also viel für den Bereich Produktion und teilweise für den Webshop zuständig. Ja, und bin sehr happy, Teil des Teams zu sein und so viel zu mir.
Cool, Marek, magst du auch nochmal was sagen? Wer bist du?
Ja, ich bin erstmal Marek, danke für die Einladung, dass wir heute da sein dürfen. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei Ekin. Wie ich zu Schuhen gekommen bin, habe ich gerade überlegt. Ich habe, glaube ich, meine so viel popkulturelle Prägung in einem Skateladen hier bekommen, in Aschaffenburg, wo ich herkomme. Und in quasi dem Nachfolger von diesem Skateladen habe ich Noel kennengelernt, weil er da mit der ersten großen Kollektion seine Schuhe vorgestellt hat. Und es war ein bisschen so, dass ich mich mit Schuhen besser auskannte als der Typ, dem er die Schuhe verkaufen wollte. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dann habe ich angefangen für Ekin zu fotografieren und habe die Lookbooks immer gemacht und bin dann seit 1,5 Jahren fest mit dabei und kümmere mich um Produktentwicklung. Ich kümmere mich ein bisschen um die Außendarstellung, was Social Media, Webseite und sowas angeht. Mache auch viel Schuhdesigns, kümmere mich um die Kollektionen. Also ich mache die ganzen Sachen, die Spaß machen, wenn ich ehrlich bin. Und das war für mich eine Riesenentscheidung, den Schritt zu gehen. Und bisher finde ich alles super duper gut. Und da tut sich gerade viel.
Ja, also, Jonas. Stimmt, da, Jonas, genau, da, die Schuhe
da fehlen. Da hat der Marek eine deutlich schönere Story zu. Nein, ich habe zum Thema Schuhe vorher eigentlich gar nicht so eine ganz große Affinität gehabt. Ich hatte einfach immer sehr viele Schuhe. Also damals in meiner WG wurde ich dafür immer ein bisschen ausgelacht, weil ich meist mehr hatte als meine Mitbewohnerin. Deswegen waren Schuhe für mich einfach immer schon Thema und das hat sich sehr gut ergänzt bei Ekin.
Super. Jetzt muss ich natürlich ganz kurz, Mareike, wie bist du denn auf den Schuh gekommen? Nein, was ist dein Verhältnis zu Schuhen? Bei mir ist es ziemlich einfach. Ich komme ja so ein bisschen aus der Fußball-Casual-Couture-Szene, aus London-Liebe und da hat sich so ein Sneaker-Ding halt einfach draus entwickelt. Aber Mareike, wie ist es bei dir?
Ich muss sagen, ich bin da ganz unklischeehaft Frau. Ich liebe Klamotten, das wissen Marc und Jan auch, die kennen mich auch persönlich, bin da auch manchmal ein bisschen auffälliger unterwegs, aber Schuhe ich habe nicht so viele Schuhe und ich habe mir auch schon ewig keine neuen Schuhe gekauft. Ich rotiere immer mit so meinen paar, die ich habe. Da bin ich, aber ich kenne auch einige Sneakerheads, so wie ja auch unseren lieben Marc, der ist da ja auch ganz im Thema drin.
Kann man machen. Aber ja. wir überdrehen das jetzt ja gerade. Ja. Da kommen wir später zu. Am Ende bestellt Mareike ganz viele Schuhe. Mareike, aber
wir leiten mal. Ist das ein Bewerbungsgespräch oder was?
Schauen wir mal.
Turnschuhe sind ja auch, also ich bin auch sehr groß, deswegen bin ich eh immer so ein Freund von Turnschuhen. Turnschuhen werde ich dann sehr, sehr hoch. Aber bevor wir gleich nochmal zu euch und eurem Shop kommen. Unsere fleißigen Hörer wissen, welche Frage jetzt kommt. Kommen wir zu unserer Lieblingsfrage, die wir zum Einstieg unseren Gästen stellen, und zwar, was Nachhaltigkeit für euch persönlich bedeutet. Und da würde ich sagen, wir fangen jetzt mal mit Marek an. Mhm. Die Frage an dich.
Ja. Die Frage kam rein, habe ich überlegt, und ich weiß mal so, also eine richtig coole Antwort habe ich an der Stelle nicht. Ich glaube, so in meinem Leben hat das schon immer wie einen Platz, weil ich versuche, alles für mich immer so ein bisschen klein zu halten. Ich kaufe nicht viel. Ich hatte jahrelang so wie auch so ein, wo ich sage, ich kaufe nichts online, weil mir das irgendwie nicht gefällt. Ich bin auch nur zu Fuß unterwegs und versuche so irgendwie so ja ein relativ sauberes Leben zu führen. Seit ich jetzt bei Ekin bin, habe ich gemerkt, gerade in dem Design-Thema, ne, und ich glaube, das ist vielleicht das, wo ich am besten drüber sprechen kann, dass Nachhaltigkeit für mich auch bedeutet, wenn ich mir einen Schuh anschaue, dass der eine Haltbarkeit in Qualität, dass er nicht einfach ausgelatscht ist seit nach einem Jahr, sondern dass er einfach immer noch eine gute Form hat, aber auch eine Haltbarkeit in Sachen, dass der Trends überdauern kann. Also wir haben jetzt die letzten Saisons aufgehört, auf Trendfarben zu schauen, so Saisonfarben, die für ein halbes Jahr dann angedacht sind, dass die so auf dem Markt ein Thema sind, und gucken einfach, okay, was ist ein guter Basic, was ist ein Schuh, den ich in einem Jahr tragen kann, den ich in 5 Jahren noch tragen kann, keine Ahnung. Und ich finde, das ist, also wenn ich jetzt auf diesen Design-Aspekt gehe, wo ich sage so, okay, das ist für mich irgendwie auch Nachhaltigkeit. Und auch im Design zu gucken, was hat vor 10 Jahren funktioniert, was hat vor 20 Jahren funktioniert, was ist so ein archetypischer Schuh, wie kann ich den in die Neuzeit bringen, ohne dass der jetzt aber komplett quirky oder so ein komischer Außenseiterschuh ist, und quasi diese neuen Impulse mit gegebenem verbinden und dadurch irgendwie ja ein stabiles Produkt schaffen.
Geht sehr gut, also dann weniger auf diese kurzen Trends und dann immer mehr Konsum, sondern gute Qualität, klassisch und dann eben
genau.
Längerfristiger Konsum. Jonas, was ist Nachhaltigkeit für dich?
Oh, das Thema Nachhaltigkeit, ja, ist eine gute und komplexe Frage. Ich habe sie doch in meiner Vergangenheit relativ häufig definieren müssen, weil ich komme aus meinem Studium aus dem Bereich Umweltwissenschaften, das heißt, wir haben das Thema eigentlich durch und durch und durch und durch gekaut. Für mich war davon, also meine Grundeinstellung zur Nachhaltigkeit war eigentlich, ja, ein ressourcenschonender Umgang mit allem, was wir tun. Also unabhängig jetzt vom Wirtschaften, auch mit dem Einkaufen, wenn man jetzt täglich einkaufen geht. Ich bin nachhaltig, wenn ich nicht andauernd Sachen wegschmeiße. Marek hat ja eben schon darauf hingewiesen, ob man jetzt sich dauernd Klamotten kaufen muss oder nicht. Also im alltäglichen Leben irgendwie so zu leben, dass es möglichst ressourcenschonend ist und dem Gemeinwohl und irgendwie der Gerechtigkeit irgendwie förderlich ist. Und im Rahmen meines Studiums haben wir da natürlich ein bisschen wissenschaftlicher drauf geguckt und dann ging es vor allem um diesen Begriff inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Das kann man dann auch alles nochmal runterbrechen auf, man geht auf die ökologische und auf die ökonomische und auf die kulturelle und soziale Nachhaltigkeit ein, aber für mich ist es einfach, ja, schonend mit dem umzugehen, was wir als Gesellschaft auf der Erde finden und unseren zukünftigen Generationen möglichst viel davon noch überlassen. So. Und für mich war das Thema Nachhaltigkeit vielleicht gar nicht in seiner wissenschaftlichen Komplexität, sondern in dieser einfachen Bedeutung eher für mich schon relativ lange und relevant. Ich komme aus einem sehr typischen Alt-68er-Haushalt, Grünen und Anti-AKW-Bewegung. Das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit und umweltbewusst leben war für mich irgendwie schon auch ungewollt einfach schon immer so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ich meine, bezogen auf uns und also bezogen auf Iken und auf Schuhe hat Marek das ja schon sehr schön gerade wiedergegeben, dass man irgendwie Produkte hat, die langlebig sind, die auch mal Trends überdauern. Genau. Und im alltäglichen Leben, glaube ich, kann man das für sich beim Klamotten kaufen, beim Heizen, beim, wie man mit anderen Menschen umgeht, in allen Bereichen eigentlich wiederfinden.
Ja, sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank. Wirklich spannende Antworten, wissenschaftlich von dir teilweise, privat und auf die Firma. Ich glaube, so Detail und so facettenreich hatten wir die Antwort tatsächlich noch gar nicht. Und der Rundumschlag und auch ziemlich großartig, weil du so ein bisschen die Folgen der letzten Wochen so ein bisschen mit aufnimmst, tatsächlich, ohne die jetzt schon gehört zu haben. Also da ist ja Ausstrahlung und Aufzeichnung noch nicht so hundertprozentig im Einklang, aber tatsächlich hatten wir das Thema auch schon in den letzten Folgen, vor allem mit der Professorin Sandra Rochnowski von der HWR Berlin. Da könnt ihr noch mal reinhören, wenn ihr euch noch mal ganz, ganz detailliert mit Nachhaltigkeit beschäftigen wollt. Jetzt gehen wir aber wirklich auf die Schuhe. Ja, und euer Store in Frankfurt, den gibt es seit etwas über 4 Jahren. Die Marke bereits seit 2012, das hatten wir ja eingangs schon erzählt, und ihr vertreibt eure Treter ja eben entsprechend auch im Shop und online. Aber vielleicht, und auch wenn der Noel heute nicht bei uns ist, sondern quasi das so ein bisschen von Produkt- und Designseite beleuchtet wird, wie hat das denn alles angefangen mit den fairen Sneakern bei euch? Vielleicht könnt ihr trotzdem mal so einen kurzen Abriss geben. Und ansonsten verweise ich da auch sehr, sehr gerne. Schaut euch auf eure Website und den sehr, sehr spannenden Blog, den ihr da habt.
Jo, genau. Also in dem Interview in Noel wurde genau. Da quasi gelöchert zu dem Thema. Also Noel hat, sag ich mal, so eine lange Reise, was Schuhe angeht. Glaube ich, neben seinem Studium in so Laufläden und sowas gejobbt, war bei, glaube ich, Adidas und New Balance, auch in irgendwelchen Entwicklungslabs, und hat dann bei Hess Natur gearbeitet. Und ich glaube, bei ihm war das Ding so, dass er gemerkt hat, okay, ja, das sind gute Produkte, aber es sind keine coolen Produkte, weil er eben auch ein Designliebhaber ist, ne, wenn er aus dieser Sneaker-Richtung kommt. Und das war, glaube ich, der Impuls, um mit Eke in diesen Weg zu suchen. Also kann man das vereinen? Und er hat dann, glaube ich, mit einem ehemaligen Adidas-Designer die erste Kollektion gemacht und dann auch die ersten Verkäufer und das eine gute Zeit lang auch nebenher gemacht. Und ich glaube dann auch 2016, 2017 den Sprung gewagt, das komplett zu machen, nur noch sich auf Ekin zu konzentrieren. Hatte dann auch noch einen anderen Designer, der jetzt gerade auch in der Sneaker-Szene ein Riesenthema ist. Also als ich den kennengelernt habe, hat er in Detmold gewohnt. Jetzt chillt er in L.A. mit Pharrell Williams. Und Daniel Bailey heißt er. Und er hat quasi so die Designsprache von Ekin entwickelt. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt ging es dann richtig los.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch diese Steps, wie gesagt, da ein großartiges Interview, wie ich finde. Daniel, ja, Konzeptkeks ist, glaube ich, seine Seite, richtig?
Wenn genau,
ich falsch liege, genau. Konzept-Gigs kommen, also auch an alle Sneaker-Enthusiasten hier unter uns, die die jetzt noch nicht kennen, was ich wiederum fast nicht glaube, schaut da auch mal vorbei, ziemlich cool. Und daraus hat sich im Endeffekt das entwickelt, was jetzt da ist.
Das ist ja wirklich auch eine spannende Geschichte dann hinter Aiken und wir sind ja jetzt auch auf euch persönlich nochmal zurückgekommen und auf eure unterschiedlichen Werdegänge. Ihr kommt ja auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die Anschlussfrage wäre halt, inwiefern ihr habt ja eben diese unterschiedlichen Werdegänge, kommt aus unterschiedlichen Bereichen. Inwiefern ergänzt ihr euch denn dann als Ansprechpartner für die Bereiche Nachhaltigkeit und Design? Also harmoniert ihr als Team gut oder knallt ihr mit euren unterschiedlichen Meinungen manchmal auch aufeinander? Da geht die Frage jetzt vielleicht mal an Jonas, wie du das so wahrnimmst, ob ihr euch da gut ergänzt oder ob du da manchmal sagst,
ja, wir ergänzen uns da sehr gut, glaube ich. Also wir sind einfach auch noch ein sehr, wir funktionieren selber als Team einfach sehr gut. Ich bin mittlerweile nicht mehr in Frankfurt, sondern sitze mittlerweile in Hamburg, aber davor saßen wir alle zusammen am gleichen Ort. Gut, Corona-bedingt wäre das wahrscheinlich eh jetzt gerade nicht möglich, aber dadurch harmonieren wir grundsätzlich als Team. Und auch wenn man da manchmal vielleicht verschiedene Vorstellungen hat, was jetzt Materialien oder sonst was angeht, harmonieren wir da super. Also es ist natürlich, gibt es ab und zu mal Diskussionen und man geht durch, wollen wir lieber das oder das? Und dann gibt es Pro und Kontras, aber das funktioniert ziemlich gut bei uns. Also von meiner Seite aus kannst du Marek kann sich dazu auch gleich nochmal melden. Aber da haben wir eigentlich keine großen Probleme. Grundsätzlich ist natürlich, also nicht zwischen uns jetzt im Team, sondern grundsätzlich die Frage Nachhaltigkeit versus Design natürlich manchmal eine Frage, die Probleme aufwirft. Also dass es bestimmte Materialien nicht in nachhaltiger Ausführung gibt. Und das ist ein Problem, dass es manchmal mehr, manchmal weniger gibt, je nach Material. Da sind wir natürlich drauf und dran, immer nach neuen Materialien zu sourcen und haben da auch momentan ganz interessante Projekte, an denen wir arbeiten. Aber im Team selber führt das eigentlich nicht zu Konflikten.
Also ich kann das nur bejahen. Sag mal, die Rolle als Designer, man ist ja so ein Schöngeist, ne? Man will ja immer wie das perfekte Produkt. Man muss dann halt merken, okay, du musst Kompromisse eingehen, wenn das Nachhaltigkeitsthema da drin steckt, weil manche Sachen einfach einem verwehrt bleiben. Man merkt aber, dass der Markt sich wahnsinnig entwickelt, gerade was jetzt Materialien und Produktionsarten sowas angeht. Also Leute holen da echt gut auf und man kriegt immer mehr schöne Möglichkeiten, was zu machen. Ich habe gerade eben mit unserem Produktionsagenten in Portugal gesprochen. Da gibt es jetzt eine neues Material für eine Sohle, da mischen die Alge mit rein und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Muss mal gucken, die sagen, das Material kriegt dadurch so ein bisschen einen Grünstich und da lasse ich jetzt mal eine Sohle samplen und schau mal, wie das aussieht. Das wird so ein kleines Beispiel, was das angeht. Und im Team, ich habe das Gefühl, alle sind immer für die Sache, alle wollen, sag ich mal, das optimale Produkt und man beugt sich dann dem Faktor, der am nötigsten ist. Und es macht total Spaß in dem Austausch. Und alle sind auch so open-minded und alles auf einer Augenhöhe und man versteht sich direkt. Ich sehe da gar keine Probleme an der Stelle. Also ich finde das eher vorbildlich, wie es bei uns läuft.
Ich muss natürlich noch mal eine Frage zwischenschieben, weil mir die jetzt einfach unter den Nägeln brennt. Vielleicht an all die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wie entsteht denn dann theoretisch ein Schuh? Also könnt ihr vielleicht mal so einen kurzen Abriss geben? Also vielleicht von der ersten Skizze. Also das bei euch stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen so vor wie Bauingenieur und Architekt. Und irgendwie funktioniert es dann am Ende und man muss ja dann im Endeffekt auch was ein Ergebnis abliefern. Aber ja. Vielleicht so, wie entsteht ein Schuh bei euch? Also wie entsteht ein Schuh generell vielleicht? Vielleicht ist das auch identisch.
Also ich glaube, bevor man in einen Entwurf geht, es gibt so zwei Initialzündungen. Entweder man schaut auf die Kollektion und merkt, okay, hier fehlt irgendwie ein Typus Schuh. Also nochmal weiter vor, was von Aiken Alleinstellungsmerkmal ist. Du kriegst von uns Schuhe von der Sandale bis zum Wanderstiefel und alle mit einem Designaspekt. Wenn man jetzt auf andere Schuhe schaut, die auch nachhaltige Schuhe machen, die haben weniger Modelle, die gucken dann eher in diesen Sneaker-Bereich und wir wollen das halt holistischer aufstellen. Und wenn man jetzt auf die Kollektion schaut, gerade jetzt am Beispiel, wir machen jetzt so einen Retro-Tennis-Trainer, weil wir sowas gerne noch mit in der Kollektion hatten. Daher kam der Impuls zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf so ein Design. Und wenn man sagt, okay, es ist ein Retro-Thema, dann muss man schauen, was macht denn ein Retro-Schuh aus? Und das sind verschiedene Design-Elemente, wo man dann schaut, okay, dann analysiert man, sammelt und guckt, wie kriegt man das auf unseren Schuhen? Wie ist das dann aber ein Schuh, der trotzdem nach Ekin aussieht, der Zitate verbindet und da was Neues mitmacht? Und der Designprozess ist so, dass es unterschiedlich. Manchmal fängt man mit einer Handskizze an und macht erstmal ganz grob die Formen. Ich bin oft so, dass ich schnell ins Digitale gehe und dann mit Illustrator schon relativ nah an einem richtigen Design bin, keine Skizze. Und da macht man dann Seitenansichten, Draufsichten, was man noch so braucht. Dann lasse ich mir aus Portugal Leisten schicken. Leisten ist quasi die Form, die wie die Fußform, und da wird später das Upper drauf gebaut. Und den Leisten bekomme ich, der ist getaped mit so wie Kreppband, dann kann ich mein Design da drauf malen. Das heißt, ich mache einen Transfer von meinem zweidimensionalen Design, von meiner Zeichnung ins dreidimensionale und kann dann nochmal schauen, passen alle Proportionen? Sitzt die Schnürung richtig? Ist vorne die Toebox? Ist das schön flach? Wie kommt das hinten? Kommen die Details schön raus? Ist es überfrachtet? Ist es zu leer? Und das sieht man da gut. Und den Leisten kann ich dann nach Portugal geben. Da haben wir quasi Leute, die dann die Schnitte entwickeln und daraus das Upper bauen. Und in Verbindung mit einem Briefing, wo man eben schon sehr detailliert sagen muss, achtet darauf, achtet hierauf, das ist uns wichtig, das sind die Details, die gut rauskommen müssen, kriegt man dann den ersten Sample.
Und manchmal auch eine Überraschung.
Wir sind aber deutlich besser geworden. Da waren wirklich schon Sachen dabei, wo ich dachte so, yo, das ist irgendwie, irgendjemand hat euch ein anderes Briefing geschickt. Aber yo, es ist alles auch so, ja, Lernphase, sich annähern. Und jetzt sind wir so, dass wir, glaube ich, in, ja, oft 2 bis 3 Runden schon einen Schuh bekommen und sagen so, ja, der ist eigentlich schon da, wo er sein soll. Ich komme ja quasi, ich bin ja so Quereinsteiger, ne? Ich hatte eine ganz lange Zeit in der Agentur und habe viel Grafikdesign, Webdesign und Marketing gemacht und habe mir jetzt in den 1,5 Jahren dieses Schuhdesign eher drauf geschafft, ne? Das ist quasi nicht der Leitfaden, so designt man Schuhe, sondern das ist so wie unser Weg, wie wir es an der Stelle machen.
Genau, und was da dann immer noch dazu kommt, ist dann nochmal ein Probetragen natürlich. Also wenn, genau, wenn das Sample quasi steht und die 3 Runden sind durch und es alle sagen, oh, geil, super Schuh, dann muss der natürlich erstmal getestet werden auf Herz und Nieren, dass der nicht auf einmal in der Mitte durchbricht oder ja, dass der
genau halt sitzt und auch funktioniert. Dass der gut sitzt, dass der bequem ist, dass er keine Falten wirft, dass nicht irgendwo was Instabiles ist, wie zum Beispiel, dass sich das Lining, das Futter irgendwie löst. Das sind alles Sachen, die man noch gegenchecken muss.
Und dann wahrscheinlich geht's in die Bewerbung und das Ding rockt dann. Das ist dann Jonas' Part, ne? Oder?
Dass das Ding rockt, ist ja, also das ist natürlich dann das Marketing. Bei mir geht es dann darum, dass das Ding auch produziert wird und dann auch rausgeschickt wird. Dass die Kunden dann am Ende den Schuh auch zu Hause aus dem Paket packen können. Aber ja, im besten Fall rockt das Ding und es läuft alles. Das ist aber dann natürlich nochmal ein eigener Prozess. Also das ganze Thema Release und Marketing und genau, dann dauert es natürlich auch meistens immer noch ein bisschen bis zur Produktion. Also wenn das Sample fertig ist, dann geht's, weil wir, und das, ich weiß nicht, ob Marek das vorhin schon erwähnt hatte, weil wir ja relativ kollektionsgebunden sind, das heißt 2-mal im Jahr releasen wir eigentlich die meisten unserer Schuhe. Es gibt ab und zu mal vielleicht einen Zwischenrelease, aber der größte Teil unserer Kollektion kommt an 2 mehr oder weniger definierten Punkten im Jahr raus. Das heißt, unsere Winter- und Herbstkollektion kommt dann im Spätsommer und im ganz frühen Frühling kommt unsere Frühjahrs- und Sommerkollektion. Und genau, da kommen dann die Dinger online und am Ende werden sie ausgepackt und.
Ich fand deine eingeworfene Frage sehr spannend, weil man steckt da ja, wie gesagt, ich habe ja auch mich als Schuhlaie geoutet vorhin. Also ich finde das dann ganz spannend, so den Prozess dahinter einen Einblick zu bekommen.
Ja, finde ich nämlich auch, weil ich glaube, das ist so ein Ding, was die wenigsten wissen. Gerade schon 2-mal ganz kurz angeschnitten. Ihr produziert ja in Portugal. Und das ist ja, jetzt erstmal wiederum für den Laien definitiv vielleicht erstmal eine interessante Wahl zur Schuhherstellung oder eben halt auch nicht. Wie seid ihr auf Portugal gekommen eigentlich und beziehungsweise was hat, und das müssen wir ja einfach in einem Nachhaltigkeitspodcast stellen, auch wenn es vielleicht dann gleich sehr offensichtlich wird, was hat denn gegen eine Produktion in Deutschland gesprochen an der Stelle, beziehungsweise ja, genau. Und wie stark ist einfach die Kommunikation auch vielleicht so als Anschlussfrage dann zwischen euch, der Produktionsstätte und wie eng ist da auch die Zusammenarbeit? Mhm. Also quasi einfach eine Zweigeteilung.
Ja. Also ja, die Wahl zu Portugal ist eine, die man als Laie und ich ehrlich gesagt, bevor ich bei Icon angefangen habe, auch erstmal nicht hätte erklären können. Aber es ist so, dass Portugal, bevor die ganzen großen Marken nach Südostasien für die Produktion abgewandert sind, viel in Portugal produziert haben und es teilweise auch noch große Marken tun. Das heißt, Portugal hat einfach eine sehr alteingesessene Schuhindustrie, sehr, sehr viel Know-how, also sehr viele Leute, die einfach wissen, wie man gute Schuhe macht. Die Infrastruktur ist noch vor Ort, das heißt, alles, was Maschinen angeht und auch Zulieferer, das heißt Lederproduzenten, die sind einfach alle noch da. Das heißt, einfach die Grundvoraussetzung für eine Produktion in Portugal ist gegeben. Und wenn man jetzt mal abwägt, Deutschland versus Portugal, wieso ist es nicht Deutschland geworden? Das ist ja auch eine Frage, die man sich häufiger bei Sachen stellt, ne? Diese ganze Thema Support Your Local, das ist eine, die dann auch wieder fast auf der Hand liegt, ist eine Kostenfrage. Das heißt, wenn wir jetzt in Deutschland herstellen würden, wäre es dann, und das sind meistens die Firmen, die noch in Deutschland Schuhe herstellen, sind meistens dann eher kleinere Manufakturen. Da sind wir dann einfach in einem sehr, sehr hohen Preissegment. Und da unsere Idee oder die Idee zu Anfang von Noel war, den Leuten nachhaltigen Schuh auch zu einem halbwegs moderaten Preis zu ermöglichen, war das einfach ein Ausschlusskriterium, weil wir in der Preisrange gewesen wären, die einfach für den Otto-Normalverbraucher einfach nicht mehr möglich gewesen wäre. Also dann würden wir von, weiß ich nicht, 250, 300, 350 Euro sprechen pro Paar. Und ja, das ist einfach dann irgendwann nicht mehr tragbar und dann ist man einfach im Luxussegment. Also das hat einfach gegen Deutschland gesprochen. Nichts, also wo wir gesagt haben, hey, wir wollen nicht in Deutschland produzieren, aber man kann einfach am Ende das Produkt nicht zu dem Preis anbieten, wie das momentan der Fall ist. Und was jetzt den Austausch mit Portugal angeht, der ist sehr, sehr rege. Also Marek sprach ja vorhin schon von unserem Produktionsagenten. Mit dem sind wir, Marek, ich und auch Noel, ich würde fast sagen, täglich am Telefonieren. Also wir sind in sehr, sehr direkten Austausch, in sehr direkten Kontakt. Gerne hätten wir letztes Jahr unsere Produktion auch nochmal mit dem Team besucht. Dann kam Corona. Das war jetzt alles so ein bisschen unpraktisch. Wir hatten gehofft, dass wir es vielleicht diesen Sommer machen können, wenn, wahrscheinlich eher zum Spätsommer. Aber dementsprechend haben wir eine sehr enge Bindung. Noel war schon sehr häufig vor Ort und wir kennen sie alle, also die quasi die Produzenten und auch unsere Produktionsagenten. Ja. Und dementsprechend sind wir da im regen Austausch und das funktioniert sehr gut. Also ich kann das jetzt nur an Marek weitergeben. Marek wird ja auch fast jeden Tag mit unseren Produzenten und Agenten sprechen. Vielleicht hat er noch was zu ergänzen.
Ja, nee, also so wie Jonas meint, was ich noch reinwerfen kann, was eigentlich eine schöne Anekdote ist, dass Noel, bevor er mit der ersten Produktion angefangen hat, die Agenten kennengelernt hat, mit denen durch Portugal getourt ist und quasi bei allen Produzenten wie ein Praktikum gemacht hat. Also er war in der Ledergerberei mit drin und hat da mit denen gearbeitet, zum Beispiel, ne? Und auch bei den Leuten, die dann später die Schuhe produzieren. Ja, und zur Ledergerberei, das ist eigentlich auch ganz interessant, das ist noch was auch ein Punkt für Portugal ist. Wir arbeiten mit einer Gerberei zusammen, die noch ganz traditionell Leder gerbt. Das heißt, ohne Chrom, ohne Aluminium, ohne Chemikalien, sondern nur mit organischem Zeug, also geschredderte Weidenrinde, Eichelmehl, da wird dann gefärbt mit rote Beete, so ein Kram, ne? Und man muss sich vorstellen, dass das Wasser aus der Gerberei ist, hat Trinkwasserqualität und läuft wieder in den Fluss rein und läuft über eine alte Obstbaumplantage und bewässert die. Was ich so voll die tolle romantische Geschichte finde. um auch dieses Leder, was eigentlich ein absolutes Premium-Produkt ist, nochmal mehr zu bebildern. Das ist, glaube ich, auch ein riesen Qualitätsmerkmal an den Schuhen.
Ja, es ist super spannend. Ihr habt ja eben auch jetzt mehrfach nochmal betont, dass die Schuhe halt auch per Hand hergestellt werden und auch als Einzelstück und eben mit natürlichen Materialien hergestellt wird. Das bedeutet aber eben ja auch eine Menge Arbeit für ein einzelnes Paar Schuhe. Und der ein oder andere, ihr habt das ja jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, aber andere Leute vergleichen es ja trotzdem, den Sneaker auch mit der großen Konkurrenz, die dann natürlich ganz anders herstellen. Wie setzt sich denn der Schuhpreis bei euch oder auch generell bei anderen dann zusammen? Also ihr habt ja schon gesagt, also Jonas, du hast ja schon angesprochen, dass eben auch Portugal unter anderem aus Kostengründen eure Produktionsstätte geworden ist, aber auch abseits davon.
Unser Produktpreis selber ist natürlich einer, der, obwohl er nicht im Luxussegment ist, natürlich trotzdem deutlich höher ist als jetzt ein Durchschnittsschuh aus der konventionellen Industrie. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, gibt's ja verschiedenste Marken, müssen wir jetzt nicht bewerben, aber im Bereich 60, 70, 80, 90 Euro. Da sind wir natürlich drüber aus verschiedenen Gründen. Da kann man das Thema vom Anfang an nochmal herbeiholen, das Thema Nachhaltigkeit. Also zum einen geht es da um faire Löhne, die einfach dazu führen, wenn man in Portugal und ne, wenn man quasi in der Produktion faire Löhne zahlt, führt das natürlich dazu, dass man deutlich höhere Produktionskosten hat. Ein anderes Thema sind die Materialien, die wir nutzen. Marek hat es gerade schon erwähnt. Als Beispiel, unser Leder ist ein vegetabil gegerbtes Leder, was in sich natürlich deutlich höherpreisig ist als das, was man jetzt bei konventionellen Herstellern findet. Also ein großer Teil der Mehrkosten, die unsere Schuhe einfach haben und der Preisdifferenz zu einem konventionellen Produkt liegt einfach in der Herstellung und der Produktion und in der Vergütung der Zulieferer, in der Vergütung der Produzenten. Ja, und daher unser Pricing. Und da kann man, glaube ich, auch ganz klar sagen, ich meine, man kennt diese ganzen Beispiele von den ganz großen Playern, die für ein Apple und ein Ei Schuhe produzieren in Masse und dann natürlich auch eine ganz andere Marge haben, weil sie den Schuh trotzdem für 120, 130, 140 Euro verkaufen. Das ist bei uns natürlich ein bisschen anders. Also wir zahlen am Ende natürlich deutlich mehr als ein konventioneller Hersteller für unsere Produkte und versuchen diese trotzdem in einem Preissegment zu halten, dass einfach ein Durchschnittsverbraucher sich die Schuhe leisten kann.
Ja, Marek, hast du dazu noch eine Ergänzung? Weil sonst würde ich einfach direkt mal nachfragen, was kostet ein durchschnittlicher Schuh bei euch? Ich habe dir immer so zwei, drei, wir haben das ja schon mehrfach erwähnt, aber dass man eine Vorstellung eben bei euch auch hat. Das kannst du ja vielleicht direkt mit anfangen.
Ja, also was ich jetzt noch ergänzen kann zu der Produktqualität und dem Preis, zum Beispiel eine unserer Manufakturen produziert auch für eine Designermarke, die ich auch super, super gut finde, die tolle Arbeit machen. Der Schuh von denen hat die gleiche Qualität wie unsere, vielleicht von den Materialien noch ein bisschen schlechter, kostet aber wie das Dreifache. Das sind so Sachen, man kann das nie groß besprechen, aber das ist halt ein Fakt, der dasteht, ne? Und dann finde ich, sind unsere Preise eigentlich noch viel demokratischer für die Qualität, die man bekommt. Unsere Schuhe kosten, ich glaube, wir fangen immer an so bei 100, oh Jonas, du musst mich jetzt unterstützen, ich glaube 120 oder 140 ist der Start. Und je nach Schuh, je nach Typus, wir haben jetzt einen Wanderstiefel, machen so einen Combat Boot, die sind relativ aufwendig in der Produktion, kommen wir dann auf, ich glaube, 270, 300. Das sind aber so Ausrisse nach oben, ne? Zudem haben wir jetzt ein neues Modell gelauncht mit einer Fairtrade-Produktion in Pakistan. Und da sind wir beim Schuh, den wir für eben 100 Euro anbieten können. Um einfach da noch ein schöneres Angebot zu schaffen, ne? Dass man sagen kann, okay, auch, was weiß ich, ein Student könnte sich jetzt einen nachhaltigen Schuh leisten, ohne dass der groß Bauchschmerzen bekommt.
Also Price Range, genau, wir liegen da so, unser Durchschnittsschuh liegt so bei 150, 160 und wir gehen von haben ja auch ein paar Sandalen, da fangen wir bei 80 an. Aber den Punkt, den Marek gerade gesagt hat, den hatte ich vielleicht auch gar nicht gerade so wirklich deutlich gemacht. Genau, es ist, also wir haben einen sehr, sehr hochwertigen Schuh, der ist handgemacht. Und grundsätzlich könnte man den Schuh wahrscheinlich sogar höher bepreisen. Und legitimiert, also auch völlig legitimiert höher bepreisen. Nur war die Grundidee von Noel zu Beginn von Eken zu sagen, hey, wir machen nachhaltige Schuhe, aber das soll jetzt kein Luxusprodukt sein, sondern es soll immer noch in der Preisrange liegen, wo es, wie gesagt, also Marek hat es ja gerade schon gesagt, wo es so ein Student sich so einen Schuh leisten kann, ohne dass er Bauchschmerzen kriegt. Und das ist so ein, ist ein Balanceakt, der manchmal gar nicht so einfach ist. Also da gewisse Standards zu haben, aber natürlich, und das muss man natürlich auch so sehen, wir sind ein Unternehmen, man muss wirtschaftlich sein, so, da immer beizubehalten, also diese Idee beizubehalten, zu sagen, wir wollen nicht höher als, wir wollen aber natürlich all die Qualitätsstandards, die wir haben, beibehalten. Und das ist immer so ein, ja, so ein kleiner Balanceakt, den wir da immer gehen müssen. Vor allem, wenn es jetzt ums Pricing von neuen Modellen geht, wo man die Diskussion natürlich immer wieder von neuem führt, weil man gucken muss, wie sortieren wir den ein und bei was für einem Preis kommt man da am Ende raus.
Ich find das ganz cool, diesen Ansatz. Also die Einstiegshürde für die Nachhaltigkeit oder um sich einen nachhaltigen Schuh zu leisten und dann eben halt darüber so ein bisschen, und das ist ein Begriff, den haben wir in den letzten Podcast-Folgen, glaube ich, auch ziemlich häufig gehört. Jetzt fällt der hier auch wieder eigentlich ein Bier pro Wort, pro Podcast-Folge. Wertschätzung ist da, glaube ich, ein großes Thema. Das heißt, was die Löhne angeht, was die faire Behandlung angeht, was die Produktionskette angeht, dann aber auch für den Verbraucher natürlich, was die Wertschätzung des Schuhs angeht, natürlich am Ende des Produkts am Ende. Wenn er das einfach hat und da eben so viele Leute bei diesem Thema mit abholen, das finde ich, glaube ich, ganz, ganz cool und ganz wichtig, dass ihr das eben halt auch im Blick habt. Weil was bringt der nächste nachhaltige Schuh, den dann irgendwie ein YouTube-Star oder ein Influencer trägt, aber die breite Masse eben das Thema nicht erreicht. Ja, genau. Ziemlich ähnliche Herangehensweise, wie wir die ja auch haben in der App. Das ist also da großes Kompliment. Da passen auch, glaube ich, unsere Modelle durchaus komplett aufeinander und harmonieren miteinander. Vielleicht dazu ein bisschen ergänzend. Wenn man, ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und Marc schaut sich, glaube ich, die ganze Zeit bei euch um. Da habt ihr, glaube ich, auf jeden Fall schon mal einen neuen Stammkunden aus unserem Team schon mal direkt herausgewonnen. Wenn man sich da so ein bisschen umschaut, buntes Angebot, vielfältiges Angebot, Sneaker trifft es da ja auch nicht. Das ist im Endeffekt ein bisschen zu häufig tatsächlich gefallen, wird euch gar nicht gerecht. Das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gehört. Aber ihr legt, glaube ich, ziemlich viel Wert auf Unisex-Modelle. Vielleicht kann man das auch so ein bisschen mal so prozentual gleich so ein bisschen einkreisen. Und unterteilt dann, zumindest, das hat mir, glaube ich, mal Jonas im Vorgespräch auch wegen Größen in Männer- und Frauenmodelle, zumindest haben wir das so ein bisschen mitgenommen aus diesem Gespräch. Gibt es da einen speziellen Grund für diese Verteilung? Und vielleicht dahin als Anschlussfrage auch direkt mitzugeben, welche Bestandteile sind dann vielleicht auch besondere Herausforderungen? Oder vielleicht auch, je nachdem, ob man Unisex oder Frauen- oder Männermodell macht, also wirkt sich so eine Sohle darauf aus? Und was sind da spezielle Herausforderungen für? Das ist ein bisschen mehr als ich die Frage, aber ich hoffe, es ist trotzdem
nicht rübergekommen. Also so richtig verstehe ich die Frage nicht, wenn ich ehrlich bin.
Gut, dann machen wir es nochmal. Nein, also der Hintergedanke ist einfach, wie kommt ihr erstmal zu der Einteilung? Also wie kommt ihr zu der Einteilung Unisex-Modelle, Männer-Modelle, Frauen-Modelle? Und wie setzt sich das bei euch im Shop zusammen? Das ist vielleicht mal die erste Frage und die nächste machen wir dann einfach danach.
Also ich kann ja jetzt, Marek kann gleich nochmal darauf eingehen, wie das, was für Sachen quasi das definieren bei der Planung von einem neuen Produkt. Grundsätzlich ist es uns, also wir haben viele, viele Colorways, die unisex sind, das stimmt erstmal. Wir haben natürlich bestimmte Farbmodelle, die dann Men oder Ladies oder Women Only sind, weil die bei uns einfach farblich besser passen für Frauen oder für Männer. Das sind aber natürlich zwei Themen. Also es gibt einmal dieses Thema, welche machen wir bewusst für Frauen und Männer und welche müssen wir für Frauen oder können wir nur für Frauen und Männer machen. Grundsätzlich war unsere Idee erstmal zu sagen, ey, wenn wir coole Schuhe haben, wollen wir die natürlich jedem anbieten. Und wenn ein Mädel oder ein Typ Bock auf unsere Schuhe hat, dann sollen die beide die Möglichkeit haben, den Schuh zu kriegen. Es gibt natürlich dann einzelne Styles, die grundsätzlich einfach eher Frauen- oder eher Männermodelle sind. Und da gibt es dann auch wieder Erfahrungen, die wir hatten. Wir haben zum Beispiel unseren Desert Boot, den Max Herre, brauner Desert Boot mit einer Crepe-Sohle, mal für Frauen getestet, funktioniert aber einfach nicht für Frauen. Also das sind auch manchmal einfach Verkaufserfahrungen, dass man merkt, hey, der Schuh, der ist halt nur was für Frauen oder der ist nur was für Männer. Deswegen und ja, deswegen haben wir bei manchen Modellen das dann Ladies oder Men Only gemacht. Aber grundsätzlich unsere Idee zu sagen, hey, wir haben einen coolen Schuh und den bieten wir beiden an. Und ja, im besten Fall kaufen ihn Frauen und Männer. Und was jetzt so Sohlen, Voraussetzungen und sowas angeht, kann ja Marek nochmal drauf eingehen. Da gibt es natürlich auch Limitationen.
Genau, das wäre nämlich der zweite Teil gewesen. Marek, sollte wollte ich das da einmal reingehen. Deswegen, vielleicht hätte man die direkt in zwei Fragen auch, wie wir das jetzt gerade machen, behandeln sollen. Das wäre nämlich die Ergänzung dazu.
Genau. Also man sagen kann, bei der Ausführung vom Design ist zum Beispiel so, dass die Leisten sich unterscheiden. Dass zum Beispiel für Frauen die Leisten, auf denen die Upper gebaut sind, sind ein bisschen schmaler, was einfach von der Anatomie ausgeht. Ne? Wir als Indie-Brand, was man sagen kann, wir arbeiten ja viel mit bestehenden Sohlen. Das sind keine eigenen Designs, sondern man pickt sich eine Sohle und arbeitet da sein Upper drauf. Weil eine Sohlenproduktion, das sind nochmal ganz andere Kosten. Ne? Das steht jetzt für uns bald an, weil wir uns dahin entwickeln wollen. Das ist quasi wie also ein nächster Schritt, was wir mitmachen möchten. Und die Sohlenindustrie trennt ganz oft noch in die zwei Geschlechter. Und oft ist es auch so, dass sich Design unterscheidet, dass sie sagen, okay, das ist der Typus Sohle für Mann, das ist der Typus Sohle für Frau und die Formsprache ist dann ein bisschen andere. Da muss man halt immer schauen, gut, kriegen wir einen Schuh, der in der vollen Kollektion die Sohle hat, das heißt von, ich glaube, wir fangen bei 36 an, hören bei 46 auf. Das ist dann für uns so die Optimalversion, ne? So arbeiten wir an der Stelle. Was man noch sagen kann, man muss halt schauen, okay, was für Schuhe passen zu E-Kin, ne? Und was für Schuhe passen jetzt nicht. Also wir sind so, Noel und ich sind so Fans von zum Beispiel so ganz klassischen Loafern, so ein Penny Loafer oder Tessel Loafer. Und wir haben auch schon mal einen gesampelt und hatten den da, das war auch ein toller Schuh. Und dann haben wir gemerkt, so ja, das ist aber eigentlich gar kein E-Kin-Schuh. Könnte einer sein, wenn man das dann angeht und sagt, okay, wir machen jetzt eine Kollaboration mit KünstlerInnen, die das noch mehr in sich tragen, ne? so ein Swagger. Und dann könnte man das machen. Das ist eine ganz andere Antwort, aber ist vielleicht auch interessant.
Genau, manchmal haben wir halt, wenn wir uns für eine Sohle entscheiden, gibt es natürlich manchmal auch den Fall, den Marek gerade geschildert oder angeteasert hat, dass wir eine Sohle haben, wo wir sagen, es ist richtig geil, wollen wir machen, geht aber nur für Frauen oder Männer. Das kann natürlich auch manchmal sein, dass es vielleicht sogar fast ungewollt ist, dass man sagt, aber wir machen sie jetzt für Männer, weil auch wenn wir den jetzt nicht für Frauen anbieten können, aber die Sohle ist geil, wir haben Bock auf den Schuh, Marek hat da schon irgendwie eine Idee und eine Skizze im Kopf quasi, lasst uns trotzdem machen. Den Fall gibt es natürlich auch manchmal.
Kollabos macht ihr ja, also ich habe eine, glaube ich, gesehen, ne? Also weiß nicht,
was macht ihr gar nicht so.
Ich habe irgendwas.
Hast du die mit dem V-Räder gesehen oder mit Max Herre?
Ja, da gibt es ja schon zwei, ne? Ich habe die mit Max Herre gesehen.
Genau, V-Räder war so eine kleine Sache. Das ist so ein DJ aus Berlin von Ecke Prenz, der aber auch Illustrator ist. Und der macht einfach irgendwie coole Zeichnungen, mit dem haben wir ein T-Shirt gemacht. Wollen das forcieren, da auch noch mehr zu machen. Ne? Max Herre war, sag ich mal, das erste große Testimonial. Da gibt es ja auch mehrere Schuhmodelle mit ihm. Und gibt aber jetzt ganz viel inspirierende Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir hoffen, dass das noch ein bisschen was ergibt. Das wird spannend jetzt die nächste Zeit.
Sehr gut. Ist natürlich auch muss cool.
Jo. Augen und Ohren offen halten. Da ist auch schon ein bisschen was in der Mache.
Jo. Okay, gut. Großartig. Ja, ich bin ein großer Collabo-Fan, deswegen freue ich mich da immer sehr.
Wir hatten auch was anderes schon drin, was aber einfach gar nicht mehr online ist. Ne? Wir hatten auch mal eine Kollabo mit Joy, die aber einfach, den Schuh gibt's halt einfach nicht mehr. Das heißt, die Kollabo ist dann auch nicht mehr so aktuell.
Ja, aber das macht ja manchmal eine Kollabo aus, ne? Dass es die nicht mehr gibt.
Das ist super spannend. Vielleicht habt ihr dann ja auch bald einen Kollabo-Partner, mit dem ihr euren Laufertraum umsetzen könnt, dass es dann zu euch passt. Wir hatten ja, du hast ja vorhin auch nochmal erwähnt, dass ihr jetzt auch eine Sohle mit Teilbestandteil Algen ausprobiert hattet und da auch ein bisschen rumexperimentiert, gerade beim Thema auch Materialien. Da würde ich nochmal beim Thema Bestandteile bleiben, wie ihr da zu recycelten Materialien bei euch in der Produktion steht oder eben solche exotischen Materialien wie auf den ersten Blick wie Algen. Vielleicht dann nochmal die Frage erstmal zu Marek.
Ja, dieses Algending, das muss ich mir jetzt erstmal anschauen, ne? Weil es halt interessant ist, wenn die das dann mit reingeben. Aber wie wirkt sich das auf das Material aus, ne? Wie ist die Sohle dann noch bequem? Wie sieht das aus? Das hat dann auch, glaube ich, so eine Marmorierung mit drin. Und das ist auch tatsächlich nicht so leicht zu steuern, ne? Also der Sohlenhersteller traut sich noch nicht eine Garantie drauf zu geben, wie das dann aussieht. Deswegen ist das wirklich so ein Testing. Ich habe jetzt mal ein paar Sohlen bestellt, um mir das mal anzuschauen. Und dann gucken wir mal, wie das wird. Ne? Wir sind jetzt nebenher noch so ein anderes Thema am Anleiern. Der Jonas hat das ein bisschen eingetütet. Da kann man auch noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber das wäre eine ganz neue Version, eine, sag ich mal, eine coole Hightech-Sohle zu machen, aber mit einem Material, das all organic ist. Und das aber noch halt in den Startlöchern, da müssen wir schauen, aber das könnte eine super Innovation sein an der Stelle.
Genau, zum Thema recycelte Materialien, das ist immer so eine Sache, ne? In unseren Fällen nutzen wir viel eine Art von Upcycling, das heißt, man hat die klassische Schuhindustrie, die machen ihre Sohlen, da hat man relativ viele Leftovers, die wir teilweise nutzen, um unsere Sohlen zu machen. Das heißt, die schmilzt man nochmal zusammen und macht daraus dann unsere Sohlen. Das ist in dem Fall eine gewisse Art von Recycling, aber das Produkt, was wir recyceln, ist qualitativ noch eigentlich neu. Es ist Abfall, aber es ist eigentlich noch neu. Und dann ist, finde ich, ein Thema, was da dann vielleicht fast spannender ist, ist das Thema Recycling von wirklich genutzten Materialien. Und das ist einfach ein sehr schweres in der Schuhindustrie, weil ein Schuh selber einfach ein sehr komplexes Produkt ist. Wenn man jetzt ein T-Shirt hat, das hat halt einfach ein Material und das kann man im Endeffekt, wenn es genutzt wurde, auch nochmal andersweitig verarbeiten. Ich glaube, ich habe mal irgendwie von Beyond Retro, heißen die, glaube ich, aus den UK, die haben mal eine Kollabo mit, ich glaube, es war Converse gemacht, die haben aus alten Kleidungen Schuhe gemacht. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich die Grundidee, die ja man ja, wenn man wirklich maximal nachhaltig agieren wollen würde und sagen würde, wir sind ein wirkliches C2C, also so ein Cradle-to-Cradle-Produkt hat, wäre ja eigentlich zu sagen, unsere alten Schuhe kann man im Nachhinein nutzen, um neue Schuhe daraus zu machen. Das wäre ja eigentlich Best-Case-Szenario. Mhm. Das ist auch ein super interessantes Projekt und das ist auch ein Aspekt, an dem wir momentan so ein bisschen arbeiten. Da haben wir jetzt noch keine Lösung für gefunden, aber auch eine Sache, an der wir gerade so ein bisschen tüfteln. Grundsätzlich ist das Thema Recycling, wenn man dadurch verhindert, neue Rohstoffe zu nutzen, natürlich eins für uns sehr attraktiv ist. Also wenn wir sagen, bevor wir jetzt irgendwie was Neues einkaufen, was extra für uns hergestellt wird, nutzen wir irgendwas, was schon da ist und recyceln es einfach, ist das natürlich ein sehr, sehr sinnvolles. Aber wie gesagt, das Problem bei Schuhen ist einfach, Schuhe zu recyceln ist noch sehr schwer, weil man einfach zig Materialien hat, die in diesem Schuh verbaut sind. Aber da sind wir eigentlich ganz zuversichtlich und hoffen, dass wir da
an dem. Könntest du nochmal das Projekt teasen mit dem Sohlenhersteller, das andere?
Genau.
Wo es ja direkt um das Thema geht, ne?
Genau, es geht genau. Ich wollte jetzt nicht allzu detailliert machen. Genau, wir haben einen Hersteller, mit dem wir gerade in Planung sind, ein Projekt umzusetzen, wo wir alte Schuhe nutzen, um neue Sohlen daraus zu produzieren. Das heißt, dass wir wirklich unsere Schuhe, die getragen wurden, nutzen, um da am Ende wieder unsere Sohlen daraus produzieren zu lassen. Da sind wir aber, es ist noch nicht so ganz spruchreif, weil wir es noch nicht machen. Sonst würden wir es natürlich auch schon kommunizieren. Aber ja, das ist ein Projekt, an dem wir momentan arbeiten. Und was auch mega wäre, weil man einfach diesen C2C-Gedanken dann einfach hat, dass man sagen kann, guck mal, unser Produkt ist genutzt worden, schick's uns zurück oder wir sammeln das oder wie auch immer man das dann macht. Und wir schaffen Neues draus. Und das wäre natürlich das Best-Case-Szenario so. Ja.
Finde ich super tolle Ansätze und ihr habt ja da auch so ganz viele verschiedene Projekte in der Mache. Da merkt man halt eben auch, dass wie innovationsgetrieben ihr auch seid und wie kompliziert eigentlich so ein Schuh als Kleidungsstück ist generell.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir lernen definitiv viel. Was ja wahrscheinlich behaupte ich jetzt mal, aber das könnt ihr ja dann nochmal korrigieren. Zumindest glaube ich, wird der geneigte Zuhörer das so sehen oder erstmal annehmen, was eure eher geringen Stückzahlen, in denen ihr produziert. Was ist denn da so die Idee dahinter? Da würde ich jetzt behaupten, das hat auch was mit dem Nachhaltigkeitsaspekt zu tun und natürlich mit der Größe der Firma. Könnt ihr gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, wie ihr im Endeffekt auch so eine Produktionszahl einplant und wie ihr da so ein bisschen rangeht. Finde ich zumindest immer so einen ganz spannenden Effekt. Ich glaube, da hat auch gar keine so richtige Vorstellung. Also wenn wir jetzt so an die großen Wettbewerber denken, dann sagt man ja, okay, dann machen wir das halt irgendwie über die Masse, aber das könnt ihr ja nicht. Und ihr müsst ja durchaus über Qualität gehen. Wie kommt ihr denn auf solche Geschichten, wie die Qualität oder die Stückzahl in diesem Zusammenhang? Oder hängt das zusammen?
Also was man sagen kann, wir haben dadurch, dass wir kleinere Stückzahlen haben, gibt es halt Sachen, die man irgendwie beachten muss. Zum Beispiel, es gibt ganz oft Mindestabnahmen von Sohlen. Wenn man sagt, okay, ich hätte gern halt viel unterschiedlichere Farben, was Sohlen angeht. Ganz oft funktioniert das bei uns nicht. Und dann muss man sich eben einigen. Das ist aber auch eigentlich ein schönes Ding, wenn man sagt, okay, wir brauchen hier nicht große Experimente machen, sondern für den Schuh, für das Modell haben wir jetzt halt eine cremefarbene Sohle, eine Gummilaufsohle. Und man hat halt dieses Commitment auf diesen Retro-Look an der Stelle. Und das formt ja auch irgendwie die Kollektion. Ne? Also ganz oft ist so ein bisschen Limitierung mit drin.
Gibt es da spezielle Regularien, auf die man achten muss in der Schuhproduktion oder ist da irgendwas vorgegeben?
Ich glaube, allgemein gelten jetzt nicht.
Nee, es individuell kommt.
Genau. Ja. Ein großer Player kann da natürlich sagen, wenn der seine 5 Millionen Schuhe produziert oder seine 15, da sind natürlich Fehlgriffe, werden da anders kompensiert. Ne? Wenn da Tausende, also das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit dem Thema Marge. Der große Player, den interessiert die Masse, bei dem ist es egal, ob dann mal ein Schuh nicht funktioniert. Das sind dann halt 0,1% von dem, was die Großen dann herstellen. Bei uns ist das natürlich ein bisschen anders und bei uns ist das natürlich ja zum einen gebunden an diese ganzen Mindestmengen, die wir teilweise haben, bei denen wir teilweise, die teilweise für uns auch mittlerweile schönerweise nicht mehr ganz so relevant sind, weil wir in manchen Bereichen einfach mittlerweile an der Menge sind, wo uns diese Mindestmengen nicht mehr an irgendwas binden. Aber wie Marek gerade gesagt hat, bei Sohlen ist es natürlich immer noch so, dass wenn man quasi einen einzelnen Colorway hat, der eine ganz eigene Sohlenfarbe haben soll, den wir aber limitiert nur machen wollen beispielsweise, dann wird es natürlich schon schwierig. Und das sind natürlich Probleme, die eine kleinere Brand einfach eher hat als ein ganz großer Player. Vor allem, wenn wir jetzt auch nochmal aufs Thema zurückgehen, was Marek vorhin schon erwähnt hatte, das Thema eigene Sohlen beispielsweise. Also da ist man natürlich, wenn man jetzt als ganz großer Player dabei ist, hat man da einfach eine da kann man sehr frei entscheiden, was gemacht wird. Und wir müssen uns da natürlich in gewissem Maße manchmal trotzdem an die gegebenen Produkte halten.
Ich glaube, die Antwort wollte ich hören, aber so in die Richtung ging das auf jeden Fall, so war das auf jeden Fall gemeint. Was wir vielleicht, was ich ganz spannend finde, wir haben ja schon ein bisschen über Collabs gesprochen und man sieht es ja überall, Sneaker-Trend, Trainers-Trend, immer begehrtere Modelle, limitiertere Modelle, die mit den drei Streifen legen jetzt ihre ganzen Retro-Linien wieder gerade neu auf und die ganzen City-Lines. Dann gibt's wieder absolut verrückte Preise bei eBay und Co. Wie steht ihr zu so einer Entwicklung und hilft euch das vielleicht auch gerade sogar? Unabhängig davon, auch wenn ihr es negativ sehen würdet?
Also, dass Sneaker ein populäres Thema sind, hilft uns ja auf jeden Fall, ne?
Ja.
Aber dieses ganze Game rund um künstliche Verknappung und das alles so hoch zu jazzen, ne? Ich bin da kein Fan von. Also ich, auch für Ekin sehe ich das nicht. Also ich glaube, wir würden, wenn wir Kollaborationen machen, dann ist das so aus einer Leidenschaft raus, ne? Also, und nicht, weil man sagt, okay, wenn wir jetzt dieses Testimonial ziehen und dann werden die Leute da heiß drauf und sowas, das ist doch alles irgendwie so. Ich glaube, wir haben ganz oft, ist bei uns so Realness ein Thema und Authentizität, weil wir alle so vom Typ her ticken und wir könnten nie was machen, was so sich in so eine Richtung Ausverkauf geht, ne? Jetzt an dem Beispiel von Max Herre, das ist ja, das ist ein Buddy von Noel. Der V. Räther ist ein Bekannter von mir, den ich mal auf einem Festival kennengelernt habe. Und man merkt dann so, okay, man hat irgendwie einen ähnlichen Vibe und es macht ja Spaß, so eine Kollabo zu machen. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann probiert man das aus, ne? Und dann macht man eben jetzt dieses T-Shirt, dann macht man noch ein Interview dazu. Und er, der eigentlich eher Musikproduzent ist oder so wahrgenommen wird, kann dann mal über seine Illustration sprechen und das ist auch schön, ne? Und ich glaube, man muss das eher aus so einem, ja, aus so einer Warte, glaube ich, kommt das von uns.
Ja.
Und auch, ne, wo ich jetzt anfangs schon gesagt habe, Nachhaltigkeit im Design, ist, dass ein Schuh einen Trend überdauert. Das ist ja eigentlich wie das Gegenbeispiel zu Halbschuhen.
Ich glaube, Marek hat das schon ganz gut zusammengefasst, auch wie wir es insgesamt als Team sehen, jetzt gar nicht nur ich oder Marek selber, sondern wie er schon gesagt hat, das Drive auf das Thema Sneakers kommt, ist natürlich cool für uns, aber dieses ganze Thema Hypen um bestimmte Produkte und die dann irgendwie für noch und noch mehr zu verkaufen, ja, ich glaube, das sehen wir alle als Team irgendwie ähnlich, dass das irgendwie was sehr Ungeiles ist, so.
Aber eigentlich auch eine witzige Anekdote, ein schönes Beispiel. Wir hatten nämlich eben mit dem Daniel Bailey mal einen Schuh gemacht, den Bamboo Runner. Den gibt's nicht mehr. Aber die Geschichte vom Bamboo Runner ist, dass der auf High Snobiety gefeatured wurde und zu seiner Zeit damals der streitbarste Artikel auf der ganzen Plattform war, weil er am meisten Bass hatte. Und er war so 50-50, dass die Leute den halt gut fanden oder richtig schrecklich, weil er halt für seine Zeit so neu war, ne, und so progressiv, weil er so eine verrückte Schnürung hatte und das Obermaterial, ich meine, das ist 5 Jahre her, aber zu dem Zeitpunkt war der krass. Und da gab's quasi so wie einen Hype um den Schuh, aber das kam nicht aus einer Konstruktion raus, sondern einfach aus der Leidenschaft für das Design, wo man gesagt hat, so, wir gehen jetzt mal wirklich ganz raus und gucken, was passiert und wollen das so ein Future-Schuh. Also sowas ist möglich, ne? Aber es kam eben wie aus einer anderen Motivation raus.
Das finde ich auch sehr, sehr cool. Anekdoten sind immer gut. Also wenn ihr da was habt, immer raushauen, finde ich immer großartig. Genau, das kam ja im Endeffekt dann aber auch über die Überzeugung und über die Marke, ne? Und dann ist das halt entsprechend entstanden, aber war nicht geplant. Was ja eigentlich noch viel cooler ist, als so ein Marketing-Gag daraus zu machen, ist eigentlich jetzt mal ganz böswillig.
Ich fand es einfach eine sehr schöne Ergänzung, gerade was ihr da auch gesagt habt. Das unterstreicht ja auch nochmal, was wir ganz zu Anfang gesagt haben, dass der Grundgedanke hinter Ekin ja auch ist, faire, nachhaltige Schuhe zu einem Preis herzustellen, die eben auch zugänglich sind für Leute, die sich nicht im Luxussegment bewegen. Und deswegen fand ich das gerade einfach nur passend und hat nochmal den Geist eures Unternehmens unterstrichen. Dass man eben sagt, nein, wir wollen jetzt nicht auf Hype und auf künstliche Verknappung, sondern es soll halt ja eben ein zugängliches Design und ein zugänglicher Schuh sein. Wir neigen uns auch dem Ende des heutigen Podcasts zu. Jetzt am Schluss stellt sich uns nochmal die Frage, ihr hattet jetzt ja auch schon ein paar neue Projekte angeteasert. Vielleicht könnt ihr uns ja auch nochmal eine kleine exklusive Sneak Peek geben, was ihr für die Zukunft geplant habt. Oder wo es generell jetzt hingeht und auch mit dem Trend nachhaltige Sneaker?
Also richtig nailen kann ich das jetzt nicht. Ich glaube, also ich freue mich jetzt auf die Sommerkollektion, die jetzt rauskommt für nächstes Jahr. Das sind quasi erstmal unsere Handelsvertreter. Da sind aber 5 spannende neue Modelle dabei. Ein Schuh mit einer ganz verrückten Schnürung, mit einem eingenähten Gummiband und nochmal eine Schnürung drauf. Und dann ist er aber nur zum Schlüpfen. Und ein anderer Schuh, der so ein ganz extrovertiertes Sneaker-Boot ist, für den wir tatsächlich eine eigene Sohlenkonstruktion machen, aber halt, sag ich mal, aus einzelnen Bauteilen, aber ist auch immer spannend. Und da sind wir gerade in der heißen Phase. Und ich glaube, dass das unsere Designsprache nochmal schärfen wird und dass die Leute da halt leider erst 2022 drauf fragen können.
Genau, ja, das ist manchmal auch das kurzer Einwurf, ist manchmal eine Sache, die ich mich erst gewöhnen musste bei Econ, weil man sich vorher da gar nicht Gedanken drüber gemacht hat, dass man an Produkten arbeitet, die es ja erst in einem Jahr gibt. Das ist manchmal so ein bisschen surreal, ja. Immer noch, man jetzt zusammensitzt und sagt, guck mal, da im nächsten Sommer liegen die Dinger auf oder sind die Dinger auf der Straße. Was manchmal irgendwie so komisch ist, aber.
Also gerade das Thema Vorfreude muss man in Schuh- und Modebranche erst, das muss man sich nochmal neu beibringen. Ja. Weil ich bin oft so ein ungeduldiger Typ. Ja, auf eine Sache warten, das hat mich schon ein bisschen Geduld gelehrt.
Genau, ich meine, Marek hat es schon angesprochen, wir haben das eine oder andere coole neue Modell, so was reinkommen wird. Dauert, wie gesagt, noch ein bisschen, aber da bin ich auch ganz gespannt, wie die Produkte dann aussehen werden, wie sich anfühlen werden, wie sich tragen lassen. Wir hatten das Thema Kollaboration schon. Da gibt es ein, zwei Sachen, die schon relativ weit sind, die auch in naher Zukunft wahrscheinlich rauskommen. Ja. Da können wir euch leider noch keine Namen nennen, weil das einfach noch nicht spruchreif ist. Aber das sollte in naher Zukunft stehen.
Ja. Man könnte auch noch sagen, dass wir das Thema jetzt Design und Nachhaltigkeit auch noch versuchen, irgendwie auf anderen Wegen zu entdecken für uns, ne, was wir da machen könnten, um da mal einen Ausblick zu schaffen und auch ein bisschen geheimnisvoll dabei zu wirken.
Genau, also auch Bereich Materialien und so, da kommen coole neue Sachen. Sobald Corona durch ist, vielleicht auch mal ein, zwei Events. Das ist bei uns auch so ein bisschen in der Planung. Aber das ist jetzt so ein bisschen erstmal hatten wir jetzt das letzte Jahr erstmal auf Eis gelegt, weil, ja, weil es einfach nicht ging. Da haben wir aber echt Bock drauf. Wir kommen alle irgendwie aus so einer sehr musikgeprägten Richtung, alle auch aus einer teilweise ähnlich musikgeprägten Richtung, würde ich behaupten. Das heißt, die Events werden wahrscheinlich musikalisch entsprechend untermalt sein. Und ja, das glaube ich wird ziemlich cool. Können wir uns alle drauf freuen.
Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir auf jeden Fall eine Menge, wo wir uns drauf freuen können. Das mit den Events ist ein leidiges Thema. Das kennen wir natürlich auch eigentlich als Event oder als Festivalfirma an den Start gegangen. Jetzt haben wir halt eine App, aber auch großartig, sonst würden wir ja heute uns jetzt hier nicht hören, zum Podcast zusammensitzen und vielleicht das eine oder andere Event auch in Zukunft nochmal zusammen machen und gestalten. Ja, habt ihr vielleicht zum Ende noch irgendeine coole Anekdote? Weil wir sind sonst vom Zettel einfach komplett durch. Wir schlagen uns ja mit Anekdoten durch den Podcast. Haut gerne raus, wenn euch noch ein, zwei Sachen einfallen.
Nee, ich habe keine Anekdote. Ich muss sagen, ich fühle mich aber total gebauchpinselt durch das Gespräch. Es hat riesen Spaß gemacht, einfach auch mal so die ganzen Aspekte beleuchten zu können. Fand die Fragen total toll. Fand ich richtig cool. Also Props dafür. Danke nochmal für die Einladung.
Ich kann mich da Marek nur anschließen. Ich habe auch keine verrückte Anekdote leider parat. Ich fand das auch sehr angenehm. Ist vor allem auch mal cool, und das fällt mir immer wieder bei so Gesprächen auf, dass man mal ganz anders reflektiert drüber spricht, weil man, wenn man das täglich macht, natürlich ganz anders irgendwie mit der Materie in Kontakt ist und das die ganze Zeit nur durchkaut, aber man nicht immer so weit rauszoomt und mal so alles mal so zusammenfasst. Also ja, vielen, vielen Dank. Das war echt cool und nett mit euch. Vielen Dank für die Einladung und auf weiteres Zusammenarbeiten.
Cool, dass ihr an Bord seid auf jeden Fall.
Sehr schöner Podcast. Wir haben wieder mal viel gelernt, wieder mal eine ganz neue Seite von Nachhaltigkeit beleuchtet. Ja, ich würde mich sonst verabschieden. Das letzte Wort habt immer ihr. Und ich gebe an Jan und ich sage auf Wiederhören.
Das von mir auch auf Wiederhören großartig. Ich bin raus. Ihr habt das letzte Wort und bis dann.
Jonas, mach du letztes Wort. Komm her. Wieso denn? Mann, oh. Noch was Pfiffiges zum Schluss. Irgendwas Cooles.
Wir könnten im Chorus mal hätte rausdenken müssen, ey. Einen kleinen Songtitel oder so.
Nein. Ja. Econ Footwear. Walk clean. Yeah.
Check it so out. Was. Ja, stimmt. Nee, da haben wir auch nichts. Das üben wir fürs nächste Mal noch ein. Wir müssen noch mal ein zweites Interview machen. Dann haben wir was parat. Vielen Dank euch.
Cool. Ciao, gell? Danke euch auch. Ciao.